Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio.
Wicked Vision bringt uns Alejandro Amenabars Spielfilmdebüt Thesis auf Blu-ray ins Haus. Der deutsche Beititel Der Snuff-Film verdeutlicht noch einmal die Thematik des Filmes und erlegt uns gleich auf, was das Programm ist. Amenabar hat den Film als sehr junger Filmemacher inszeniert. Er war 23 Jahre alt und hat hier doch ein technisch wie inhaltlich sehr anspruchsvolles Werk gestaltet. Was das Inhaltliche angeht, will ich vielleicht den Begriff anspruchsvoll nicht zu überstrapazieren. Wir haben eben die Sicht auf einen Mythos, das heißt Snufffilm. Was ist Snufffilm für jene, die es noch nicht wissen? Es gilt als moderne Sage, als Legende. Inhalt eines Snufffilms ist, wenn man Menschen zeigt, denen Gewalt angetan wird, sei es einfach nur aus von einer brachialen Form der körperlichen Peinigung oder auch mit sexuellen Inhalten. Und dies alles einem echten Menschen angetan wird, der das nicht möchte und dabei gefilmt wird. Und dass dabei auch das Opfer bis zum Tode kommt. Das heißt ganz klar hier die filmische Aufnahme eines Verbrechens. Das Ganze kann man natürlich auch noch weiter in gewisse Subbereiche aufteilen. Wir haben auch oft vor allem, aber nicht nur, aber sehr präsentiert im italienischen Kino immer mal wieder mit sogenannten Tiersnuff zu tun gehabt, wenn eben lebendige Tiere vor der Kamera hingerichtet wurden. Da gibt's eben beispielhaft sind hier die italienischen Kannibalenfilme, Cannibal Holocaust und auch Cannibal Ferox, wo sowas zu sehen war. Cannibal Holocaust selbst galt ja einmal in seiner als er noch neu war, Ende der 70er, als Snufffilm und musste sich eben dem Vorwurf stellen, dass eben Menschen gequält worden in diesem Film und getötet wurden und der dann veröffentlicht wurde, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Also auch hier die Verstümmelung von Tieren sozusagen vor laufender Kamera für ein filmisches Werk sind da mit einbezogen, in einer Unterart. Und was aber jetzt nicht dazu gehört, das sind solche dokumentarischen Sachen. Da gab es ja auch diese Gesichter des Todes und so, diese und Guinea Pig und viele verschiedene Filmreihen, Mondo Cane und ich weiß gar nicht was noch alles, wo ja auch immer wieder ja, es hieß immer auch so Beiträge oder Filmsequenzen gezeigt wurden, die aus Nachrichtenreportagen stammen, die aber nicht ausgestrahlt werden konnten, weil sie zu brutal waren. Also solche Sachen gelten nicht, gehören nicht zum Snuff. Es geht da wirklich nur um das direkte, gezielte Zeigen eines Opfers, das für diesen Filmdreh geschädigt wird. Und darum geht es in Thesis. Wem das jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt, natürlich vielleicht der prominenteste Vertreter von Joel Schumacher ist ja 8mm mit Nicolas Cage von 1999. Ich würde mich jetzt auch so weit hinausbegeben, da ja Thesis als international doch auch ein Echo nach sich zog, dass hier schon auch 8mm inspiriert war von diesem spanischen Film Thesis. Das ist der das tiefe Thema des Films. Alejandro Amenábar geht allerdings auch, und das will ich nicht negativ einschätzen, den Weg eines Kriminalfilms, eines Thrillers, der am Ende auch immer wieder mit Plot-Twists aufwartet, um die Spannung hochzuhalten, und letztendlich bietet er hier keine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema Snuff an sich. Man hätte das ja auch alles sehr viel krasser verurteilen können oder auf diesen Mythos eingehen können. Nein, er geht den Weg des Unterhaltungsfilms und bietet uns hier einen sehr dicht inszenierten Thriller an. Der, denke ich, gerade aus Europa oder aus Spanien Mitte der 90er Jahre sehr wohl schockierend war. Und vor allen Dingen, weil er in seiner Machart unglaublich professionell ist. Also ich meine wirklich, dass hier in diesem Film auch technisch viele Raffinessen drin stecken. Das sind Kleinigkeiten bei Kamerafahrten. Besonders beim Schnitt gibt es ein paar kleine, herrliche Raffinessen, die vielleicht nicht sofort ins Auge fallen, aber den Film zu einem besonderen Seherlebnis machen. Eine ganz schöne Sache will ich gleich anmerken. Es gibt ja zwei wichtige Charaktere in dem Film. Das ist einmal die Angela. Die ist jene, die hier an einer Filmhochschule studiert und möchte eben zum Thema Gewalt in Film und Fernsehen und den Medien eine Abschlussarbeit, eine Diplomarbeit erstellen, und trifft dort auf den Mitkommilitonen Gemma, der dafür bekannt ist, dass er eben so ein Horrorfan ist und viele, ja, brutale Filme zu Hause hätte. Und da sucht sie ja auch Kontakt, weil sie sowas sehen will. Sie kennt sich nicht wirklich damit aus. Sie will sich mit dem Thema Gewalt im Film auseinandersetzen. Und er ist dann eben eine Person, die sie auswählt, um da ranzukommen an solche Ware. Jetzt muss man dazu sagen, in den 90er Jahren, heute machst du das Internet an und es gibt genügend Portale, wo man legal oder auch illegal sich Filme zuführen kann. Ich komme da gleich noch drauf, auf die Thematik des Videos in diesem Film auch als Medium. Was ich noch sagen will, ist hier eine besondere Montage, die mir sehr gut gefallen hat, ist, wie die zweite Begegnung dieser beiden Personen von Angela und Gemma vor sich geht. Und zwar ist das, wo sie in der Kantine sich ein paar Tische auseinandersitzen, mit den Gesichtern zugewandt. Er hatte sie erst verprellt und gesagt, na, ach, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und dann sitzen sie dann eben da in dieser Cafeteria. Beide haben Kopfhörer auf und hören jeweils Musik. Sie Klassik und er, ja, so recht harten Rock. Die Kamera ist immer die Augen einer Person. Und wir sehen also immer im Wechselschnitt Angela und hören dann die Musik von Gemma. Und andersrum, wenn Angela auf Gemma guckt, hören wir ihre Musik. Und das wird wunderbar im Ton und, also im Film und Tonschnitt wunderbar immer gewechselt, wie die beiden dann Kontakt aufnehmen mit den Augen und dann aufstehen, aufeinander zugehen. Das zum Beispiel ist auch eine wunderbare Szene, kommt relativ am Anfang, fand ich zum Beispiel sehr toll und hat sofort mich gepackt und gesagt, ich habe Lust auf den Film, weil er mir sowas schon mal anbietet als Kunst. In Schnitt für Ton und Bild. Und wie eben daraus auch eben diese Begegnung erzählt wird. Das fand ich sehr schön. Und solche Eigenheiten finden sich immer wieder mal in dem Film. Jetzt habe ich von dem Video gesprochen. Das Video ist hier das Medium, das wir erleben. Ja, also Gemma hat zu Hause eine Videosammlung mit Horror und Softporno und so weiter und führt eben dann Filme vor. Ja, also der interessierten Angela. Und auch ein weiterer Punkt ist, dass ihr Professor Angela, der sie unterstützt, Zugriff auf ein Filmarchiv hat der Universität und dort eben auch nach Filmmaterial stöbern soll, wenn er kann, eben um solche herausgeschnittenen Dokumentarsequenzen zu finden, die eben am Ende im Fernsehen nicht gezeigt werden dürfen, um Gewalt auf Band zu haben, um es zu studieren. Und er trifft dann eben auch auf so ein Band und wird sich beim Anschauen so empören, so der Körper reagiert so gestresst darauf, dass er letztlich daran sterben wird. Und trotzdem kommt dann eben Angela an dieses Band, als sie diesen Professor auffindet in einem Vorführraum in der Universität, als erste diesen Tatort als erste betritt und dieses Videoband mitnimmt, um dann auf dieses Snuff-Video stößt, um das es hier eigentlich geht in dem Film. Und das ist natürlich auf einer Videokassette und wir sind eben hier 96, 97 und da ist Video das Medium gewesen, das da war. Laserdisc war zu teuer, Super 8 oder 16 mm waren schon wieder eher nicht mehr so gefragt. Und die DVD startet gerade erst zu diesem Zeitpunkt eigentlich ihren Siegeszug. Das ging ja auch so ab 96, 97 eigentlich los. Zumindest auch in Deutschland 97. Wir erinnern uns, Twister war die allererste deutsche DVD-Veröffentlichung. Und zu dem Thema, das könnte heute auf jüngere Zuschauer ja auch ein bisschen lachhaft wirken, wenn man dann sagt, ja, hier hast du da mal das und das da, das hast doch nur du hast doch nur so eine Filme da, da war noch schwer ranzukommen zu der Zeit. Und da wird jeder Filmsammler ein Lied von singen können, was man für Umstände auf sich genommen hat, in Deutschland ganz besonders, um an bestimmte Filme auf Video heranzukommen. Und dass es auch nicht billig war und dass das nicht selbstverständliches war, das irgendwie zu haben oder holen zu können. Heute kann ich auch einfach in einen gut sortierten Fachhandel, in ein gut sortiertes Geschäft gehen, sei es in einem besonderen Drogeriemarkt oder in einem Elektromarkt, wo vielleicht noch Filme zu haben sind. Da kann ich durchaus auf Filme stoßen, auch härterer Gangart, die ich mir dann einfach mal so kaufen kann, sogar nicht einmal so teuer, sogar ungekürzt heutzutage. Und das war aber jetzt in den 90ern, besonders in Deutschland, halt auch nicht möglich. Wie es in Spanien war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht es mir primär einfach darum, heute das Internet, so, der Film würde ja gar nicht funktionieren heute, die Handlung, wenn es das Internet so in der Form gegeben hätte damals, wie es heute existiert. Denn heute ist nichts mehr nicht bekommbar irgendwie. Und allgemein spricht es auch wieder zum Thema Zensur, und das ist ja auch genau das, worauf eigentlich der Film ja hinaus will oder diese Diplomarbeit eigentlich hinaus will in dem Film, dass es immer mehr Gewalt in den Medien gibt und die immer mehr Verharmlosung findet und wir uns daran gewöhnen im Alltag. Und in gewisser Weise stimmt es ja auch, dass, was man daran merkt, dass viele Filme in Deutschland, die hier indiziert und verboten waren, dann doch irgendwie nach einer Zeit, einer Neubewertung, nach 20, 30 Jahren, manchmal nach 40 Jahren, auf einmal erhältlich sind und dann schöne neue Veröffentlichungen bekommen, ist ja auch was Gutes, oder eben sogar einfach in der Altersfreigabe heruntergestuft werden, ganz spontan Predator, ne? War ab 18 und auch gekürzt, weiß ich jetzt nicht genau in der FSK 18 Fassung, da muss ich jetzt passen, aber auf jeden Fall ist er heute ab 16 erhältlich. Ungekürzt, definitiv. Das gleiche gilt für Terminator. Ja, Terminator war auch ab 18 ungekürzt und jetzt ab 16. Also dieser Prozess der Verringerung. Ich glaube nicht, dass ein Film wie Terminator mal ab 12 freigegeben sein wird irgendwann in 40 Jahren. Vielleicht aber doch. Ich weiß es nicht. Aber dieser Einzug von Gewalt und die Veränderung von uns selbst, von uns Menschen, die hier in dieser Diplomarbeit eigentlich aufgegriffen werden sollen, findet ja tatsächlich statt und auch in den letzten 30 Jahren ganz klar erkennbar für uns, vor allen Dingen für die, die sich dafür interessieren, für Filme und wie sie veröffentlicht werden. Jetzt haben wir eben Angela, die dieses Video hat und zusammen mit dem Gemma irgendwie darauf kommt, naja, das ist jetzt echt. Wir sehen auf diesem Video, dass sie da findet, dass ihr Professor gefunden hatte, wie eine Frau vor einer Fliesenwand geschlagen, geschändet, gefoltert, ausgeweidet, mehrfach zerstückelt wird und letztlich auch davor noch, bevor sie zerstückelt wird, einen Kopfschuss erleidet. Das alles sehen wir in diesem Film nicht. Ja, der Film ist ab 16 freigegeben und wir haben keinen Einblick auf diese Schlachtszenen. Sie werden nur manchmal mit vorgehaltener Hand angedeutet. Das heißt, hier muss jetzt niemand befürchten, einen harten Splatterfilm zu sehen oder sich darauf freuen, einen zu sehen. Das gibt es hier nicht. Jedenfalls sind sie beiden dann auch schockiert und kommen irgendwie darauf, dass das doch eher etwas ist, das in diesem Umfeld der Universität entstanden ist, weil sie kennen das Mädchen in diesem Video, das dort getötet wird, mutmaßlich getötet wird. Aber man einigt sich darauf, dass es nur echt sein kann. Und dann beginnt eben die Ermittlung und führt zu verschiedenen Personen, die natürlich dann auch wieder bestimmte Indizien aufleben lassen oder wieder verschwinden lassen und hin und her. Das heißt, es ist ein Ermittlungsfilm am Ende, Whodunit, und somit geht der Film von einer anfänglichen Extravaganz der Zeit zu einem recht üblichen Thriller über, der aber durchweg spannend bleibt und wie gesagt durch seine technische Umsetzung zu einem schönen Film wird, auch für die Augen. Man aber arbeitet auch viel mit Meta-Ebene, das lässt sich natürlich an einer Filmhochschule sehr gut machen, und er verdeutlicht das auch beispielsweise mit der unterschiedlichen Darstellung von Angela und Gemma. Weil sie ist, kommt aus, so scheint es, wird es uns gezeigt, gut bürgerlichen Hause. Die Schwester studiert Jura und die Eltern machen auch irgendwas Pompöses, wo viel Schmott abfällt. Jedenfalls ist in ihrem Zimmer. Sie schläft eben unter einem Filmplakat von My Private Idaho von Gus Van Sant. Und Gemma wohnt in einer abgerümpelten, dreckigen Bude, unaufgeräumt, wo eben Filmplakate von Hellraiser, Alien und andere Filmausschnitte auf Plakat sein Zimmer zieren mit möglichst brutalen Szenen. Auch trägt er immerzu oft filmthematische T-Shirts, unter anderem auch Cannibal Holocaust, was da eine ganz klare Referenz ist. Vielleicht auch ein kleiner Tribut an Ruggero Deodato, ich weiß es nicht, aber es lässt sich ahnen. Das heißt, er arbeitet hier auch sehr deutlich auf Metaebene mit, und das macht den Film ja auch schon eher wieder zu einem Unterhaltungswerk als zu einem wirklich einer ernsten Auseinandersetzung. Und das ist der Film nicht. Er ist eben auch wie 8mm ein Unterhaltungsfilm. Ein harter Thriller, sehr spannend. Dann ist auch die Diskussion durchaus im Ansatz zu erkennen, oder eher eben auch wieder eine These. Die Menschen sollen das zu sehen bekommen, was sie wollen, denn nur das bringt Erfolg. Das ist das, was ein Dozent dort aufklärt, seinen Studenten, der eben fordert, man muss ihnen das geben, was sie wollen. Und das zielt eben wieder darauf ab, was am Ende des Films in der Nachrichtenberichterstattung eben aufkommt. Ist es denn richtig, den Leuten das zu geben, was sie wollen? Denn was wollen die Menschen wirklich? Wollen sie Gewalt sehen? Warum sind Menschen so fasziniert an Gewalt? Und das waren sie ja schon immer. Das lässt sich ja auf alten Ölgemälden auch erkennen. Also immer wieder in der Geschichte, oder sei es dann später Shakespeare oder sonst was. Gewalt ist immer, ist meistens das Grundthema einer Geschichte oder eines Kunstwerkes. Selbst ein Kinderfilm basiert immer irgendwie auf Gewalt, denn es geht darum, dass es einen gibt, der nicht gut ist, und gegen den muss man was machen. Oder man muss etwas dagegen tun, was eher Böses machen will. Das heißt, Gewalt ist überall. Die Frage ist eben die Zuspitzung, besonders unter Filmsammlern ist es ja auch immer, geht das in den Horror Bereich auch mit hinein. Das ist kreuzt auf jeden Fall einen gewissen Teil, und Gewalt eben auch als Kunstform dargestellt im Film, das ist ein Thema, das fasziniert. Und was eben hier aufgegriffen wird, aber auch nicht ausformuliert wird. Am Ende wird es eben als Frage auch wieder an den Zuschauer gestellt. Was wollen wir sehen? Was müssen wir sehen? Und wird uns das letztlich der Markt am Ende auch geben? Es ist ein ganz wunderbares Debütwerk für einen Langfilm. Und Alejandro Amenábar hat es ja auch bewiesen, dass er das auch halten kann, dieses Niveau, beziehungsweise es steigern kann. Er ist preisgekrönt, auch hier Thesis damals als Genrefilm beim spanischen großen Filmpreis, dem Goya, siebenfach ausgezeichnet, auch in den Hauptkategorien, auch als bester Film und als bester Regisseur. Er ist ja geborener Chilene, ist dann mit den Eltern nach Spanien ausgewandert, rechtzeitig, noch kurz vor der großen Diktatur durch Augusto Pinochet, und hat dann nach diesem Film einen gedreht, der eben dann vielleicht noch mehr auffiel, Und zwar Open Your Eyes, der ja dann von Tom Cruise nochmal für die USA umgesetzt wurde, wodurch Amina Bar die Möglichkeit bekam, The Others zu drehen, seinen echt ersten amerikanischen Spielfilm mit Nicole Kidman. Da sieht man, dass die Tom Cruise Connection, die waren damals noch zusammen. Da hat man sich gegenseitig begünstigt. Und dann natürlich Das Meer in mir, ein Film, der von ihm sehr gefeiert wurde zum Thema Sterbehilfe und wo er auch tatsächlich den höchsten amerikanischen Filmpreis, den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten hat. Gute Regisseure beginnen ja meistens mit Genrefilmen. Das ist ja mittlerweile bekannt. Oder bleiben dann auch dabei. Als Alternativtitel sollte noch erwähnt sein, dass Thesis der Snuff-Film auch und bekannt ist oder war unter der Bezeichnung Faszination des Grauens. Jetzt ist er erschienen bei Wicked Vision, wie wir es gewohnt sind und kennen und lieben, in einer Scanavo-Box. Zwei Discs sind enthalten, einmal die Blu-ray, auf denen der Film enthalten ist, und das Bonusmaterial, das sehr umfänglich ist. Wir haben Audiokommentar von Regisseur Alejandro Amenabar selbst, dann auch einen analytischen Audiokommentar von Professor Dr. Markus Stiegelegger. Der geht da auch nochmal auf verschiedene Bereiche ein, auch nochmal auf das Thema Snuff und zum Thema dieser Enthauptungsvideos von Terrororganisationen, beispielsweise vom IS, wie das zu werten ist und wie diese auch beeinflusst werden durch eigentlich die Visualität von existierenden Blockbustern. Lohnt sich da reinzuhören, ist sehr interessant. Und dann haben wir noch einen Kurzfilm und ein Making-of, geschnittene Szenen und noch einiges mehr. Und noch als zweite Disc haben wir eine CD, eine Compact-Disc. Das ist sowas wie eine VHS-Kassette für die, die bloß streamen. Und da ist noch einmal der Soundtrack drauf enthalten. Eine runde Veröffentlichung für einen sehr interessanten europäischen Film, einen wichtigen europäischen Film. Jetzt für euch zu haben, Thesis, der Snuff-Film auf Blu-ray bei Wicked Vision.